Und meine andere Bibel noch. Vorhin im Lobpreis, ihr wisst, dass es prophetisch war, was Tim hatte. Der König kommt zurück. Ja, der kommt zurück. Ja, und da wurde ich dran erinnert, das steht in Jesaja 52. Der Anfang geht so, wache auf, Zion. Und das hat er ja auch gesagt, wache auf. Ne, da soll was erweckt werden hier in Deutschland. Das war der Heilige Geist, das war nicht Tim, sondern das war wirklich der Heilige Geist. Der möchte, dass hier etwas erweckt wird in diesem Land. Er hat Deutschland Gott sei Dank noch nicht aufgegeben, wir sind noch hier. Ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn von nun an wird kein Unbeschnittener noch Unreiner mehr in dich hineinkommen. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf und setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. So bis dahin. Also wir sollen wach werden und wir sollen etwas tun, wenn wir wach geworden sind. Den Staub abschütteln. Staub ist Fleisch. Alles Fleischliche, ja. Der Mensch ist aus Staub und er geht zum Staub zurück. Und das ganze, das Fleisch schütteln wir ab. Und was bleibt dann? Das Geistliche. Puh. Wir schütteln das alles ab und hervor kommt der geistliche Mensch. Halleluja. Und dann kommt hier Vers 8. Da ist die Stimme deiner Wächter. Siehe, sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen. Juhu! Sie werden miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Der König kommt. Siehst du, wie er kommt? Der König kommt. Er kommt zurück. Er kommt in die Gemeinde. Er kommt in dich hinein. Und von Auge, mit eigenen Augen werden wir es sehen, wie der König zurückkommt. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der trinke Wasser des Lebens umsonst. Halleluja. So, das war eine gute Vorbereitung, Wegbereitung. Wir waren ja, ich habe so ein bisschen angefangen mit Chanukka am Sonntag. So, und da gibt es noch viel mehr Geschichten. Das eine, was ich auch vergessen hatte, das steht, glaube ich, im Talmud oder so, da waren eigentlich nur noch für einen Tag Öl in diesem Leuchter. Aber da war, das nennt man dann Ölwunder, es brannte 8 Tage lang. So, aber es gibt noch ein ganz anderes Ölwunder und da wurde ich heute wieder dran erinnert. Und das steht in Makkabäer 2 oder in 2. Makkabäer. In 2. Makkabäer, und da fange ich mal an, Vers 18. Da wir am 25. des Monats Kislev, das ist Dezember, die Reinigung des Tempels zu feiern gedenken, haben wir es für unsere Pflicht gehalten, euch davon Kenntnis zu geben, damit auch ihr das Fest in der Weise des Laubhüttenfestes begeht. Ich habe ja Sonntag schon gesagt, es ist ein 2. Laubhüttenfest. Und ich werde, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, aber ich werde irgendwann erklären, warum. So, damit auch ihr das Fest in der Weise des Laubhüttenfestes begeht und zur Erinnerung an das Feuer, das uns gegeben wurde, als Nehemia nach Erbauung des Tempels und des Altars wieder ein Opfer darbrachte. Als nämlich unsere Väter einst nach Persien weggeführt wurden, nahmen sie die damaligen frommen Priester heimlich etwas vom Feuer des Altars und verbargen es in der Höhle einer Zisterne, die gerade wasserleer war. Darin brachten sie es so sicher unter, dass kein Mensch den Ort kannte. Als es nun nach Verlauf dieser Jahre Gott gefiel, schickte Nehemia, der den König von Persien hergesandt hatte, die Nachkommen jener Priester, die das Feuer versteckt hatten, mit der Weisung hin, das Feuer zu holen. Als sie uns aber berichteten, kein Feuer sondern nur schlammiges Wasser gefunden zu haben, befahl er ihnen, davon zu schöpfen und es zu bringen. Da nun alles zu dem Opfer Erforderliche zugerichtet war, befahl Nehemia den Priestern, sie möchten mit dem Wasser die Holzscheide und darauf liegenden Fleischstücke begießen. Als dies geschehen war und nach einiger Zeit die Sonne, die bis dahin hinter Wolken verborgen gewesen war, hell zu scheinen begann, flammte ein großes Feuer auf, sodass alle in Erstaunen gerieten. Während nun das Opfer verzehrt wurde, verrichteten die Priester ein Gebet, die Priester und alle Anwesenden, indem Jonathan den Anfang machte und die übrigen auch Nehemia einstimmten. Das Gebet lautete aber folgendermaßen: Herr, Herr Gott, Schöpfer aller Dinge, du furchtbarer und gewaltiger und gerechter und barmherziger, du, der alleinige Gott und Wohltäter, der du allein gute Gaben verleihst, der du allein gerecht, allmächtig und ewig bist, der du geheiligt hast, der du Israel aus allem Unheil errettest, der du unsere Väter dir auserwählt und geheiligt hast. Nimm dieses Opfer an für dein ganzes Volk Israel und behüte und heilige dein Erbteil, dein Eigentum. Bring uns unsere Zerstreuten wieder zusammen. Befreie die unter den Heiden in Knechtschaft Lebenden. Blicke die Verachtung und Verabscheuten gnädig an. Lass die Heiden erkennen, dass du unser Gott bist. Strafe die, welche uns unterdrückten und im Übermut uns misshandelten. Pflanze dein Volk wieder ein an deiner heiligen Stätte, wie Mose es verheißen hat, also in Israel. So, was da passiert ist, das sah aus wie Schlamm, das sah aus, als wäre das nur schlammiges Wasser. Als ich darüber nachdachte, da dachte ich, Jesus wurde geopfert für uns. Und da war auch, das war wie so Schlamm, da war alles nur, ja, er sah entstellt aus. Er sah entstellt aus. Aber daraus kam die Salbung. Daraus kam die Salbung, die das Joch zerbrochen hat. Daraus kam die Salbung, die dich geheilt hat, die dich befreit hat, die dich erlöst hat. Er wurde zur Sünde, auf dass ich jetzt die Gerechtigkeit bin, die vor Gott gilt. Halleluja. Er hat meine Schuld da ans Kreuz genagelt. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Es ist vollbracht, oder? So, und als ich heute so darüber nachsann, da dachte ich, da ist noch viel mehr drin. Dieses Öl, das war verborgen. Das Öl war wie geraubt. Es war aus Israel weg. Und Israel war in Gefangenschaft. Und als Nehemia zurückkam, er hat ja mit den Tempel wiederhergestellt, den Tempel gebaut. Und er hat dann von Gott die Weisung bekommen, wo das Öl war. Und wisst ihr, da wurde ich so erinnert, was wir hier machen werden am 1.2. März des nächsten Jahres. Da wird Martin Baron kommen und wird das Öl wieder hierher bringen. Weil das Öl wurde geraubt. Da gab es eine Berliner Erklärung. Und diese Berliner Erklärung hat ausgesagt, dass wir den Heiligen Geist nicht haben wollen. Wir haben den Heiligen Geist aus Deutschland rausgeschmissen. Und dadurch hatte Hitler Macht aufzustehen. Da kam dieser antichristliche Geist und hat hier übernommen, weil wir den Heiligen Geist rausgeschmissen haben. Und jetzt, und wisst ihr, wir haben da schon öfters drüber gebetet und haben gedacht, ja, wir sind schon diese Berliner Erklärung angegangen. Und deshalb dachte ich, was macht er denn jetzt, der Martin Baron? Aber für alles gibt es eine Kairos-Zeit. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war eine Kairos-Zeit. Und als die Zeit erfüllt war, und ich habe mich heute erinnert, dass Lisi und Annika Ich glaube, das war das Jahr 2021, wo der Engel in ihrem Wohnzimmer stand und hatte eine Schriftrolle in der Hand. Und unter anderem stand da drauf, die Berliner Erklärung muss weggefegt werden. Ja? Und da habe ich gedacht, ja, haben wir ja schon mal alles gemacht, aber es war nicht die Kairos-Zeit. Man hat schon mal was gemacht, aber ich glaube, was wir jetzt machen, das ist eine Kairos-Zeit. Da ist etwas zusammengekommen, was zusammengehört. So, und Martin schreibt auch, oh, irgendwie bringt Gott uns richtig zusammen. Ja, so, das ist nichts Menschliches, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Halleluja, Gott sei Dank. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir wieder sagen, Heiliger Geist, komm! Denn wir brauchen dich. Ohne dieses Öl, ohne dieses Feuer haben wir keine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist geraubt. Deutschland gibt es keine Herrlichkeit. Und ich weiß, ich meine, ich bin von über 60 Jahren Christ. Und immer haben alle möglichen Leute gesagt, komisch, wenn auch hier und da Erweckung ist, Deutschland wird immer außen vor gelassen. Warum? Und wie oft wurde Buße getan? Aber da kommt eine Zeit, die nennt man Kairos. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt erfüllt. Und deshalb macht er jetzt etwas Neues. Und jetzt gehen wir von Bundesland zu Bundesland, macht Martin Baron, und fegt diesen Geist, diesen bösen Geist hinweg und lädt den Heiligen Geist ein und sagt, Heiliger Geist, sei willkommen in unserem Land. Und das ist hier am Anfang März, ja. Da machen wir etwas, wir proklamieren, Heiliger Geist, wir wollen dich so sehr. Ohne Herrlichkeit will ich nicht mehr leben. Ohne Herrlichkeit will ich nichts mehr machen. Ohne Herrlichkeit ist es so schwierig, wir beten für Leute und die werden nicht gesund. Ja? Wir wollen seine Herrlichkeit. Darum geht es. Wir wollen unbedingt, und das ist mein größter Schrei, ich will unbedingt seine Herrlichkeit sehen. Und heute Abend hat der Heilige Geist durch Tim gesprochen, hat gesagt, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Er kommt zurück in seine Gemeinde. Er hat uns ein Versprechen heute gegeben. Ja? Er kommt. Und wir sollen uns da hineindrängen. Und ich lese gerade das Buch von Bruce Allen, da geht es auch um Herrlichkeit. Und er sagt, die Leidenschaft bringt Herrlichkeit hervor. Danke, Tim, dass du dran geblieben bist. Das ist Leidenschaft. Wir hören nicht auf, nur weil wir es schon 10-mal gesungen haben, verstehst du? Das ist Leidenschaft. Wir wollen die Herrlichkeit. Wir wollen ihn. Wir sagen willkommen. Komm, Heiliger Geist. Wir wollen ihn mit allem, was wir sind und haben. Wir schreien aus nach der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und ich denke, also das hat mich total angesprochen. Ich habe gedacht, wow, dieses Öl war verborgen und das Öl ist verborgen, aber wir schaufeln es frei. Er hat uns gezeigt, wo das Öl ist und jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Ja, letztes Jahr waren wir ja bei Baron auf der Konferenz und da wurden die 300 hervorgeblasen. Ja, da wurden die 300. Und ich denke, das war kein Zufall. Und dann denkt man, ja, wo sind sie denn? Ja, Gott bereitet etwas im Verborgenen vor. Und die 300, die sind schon da. Und wir werden es mehr und mehr erleben. So unser Freund und Bruder Udo, der wollte eigentlich sich verabschieden von uns, konnte es aber nicht, weil der Heilige Geist geklopft hat. Und er sagte, er hat ja hier das Zeugnis gegeben, hat gesagt, er will immer Brücken sprengen. Und der Heilige Geist hat gesagt, die Brücke wird nicht gesprengt, sondern gehst du drüber. Und machst dich wieder eins. Ja? Weil er hat damals gesagt, ich bin einer der 300. Gott vergisst das nicht. Und Gott bringt wieder zusammen, was zusammengehört. Und wir sind tatsächlich jetzt so an dieser letzten Phase angelangt. Und was da hier passieren wird, das wird sein, dass das die Herrlichkeit hervorbringt. Das glaube ich. So, das Feuer des Altars war verborgen in einer Höhle. Und dann musste die Sonne kommen, da war erst eine Wolke vor. Und als dann die Sonne, er wusste im Geist, da ist das Öl drin. Und die Sonne hat dieses Öl angezündet. Und Jesus Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und die brennt. Und wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann brennt es und dann sind wir, dann brennen wir, dann sind wir am Leuchten. Dann sind wir richtig am Leuchten. Dann ist es genau das, was wir immer wollten. Der Tempel wird illuminiert. Der Tempel brennt. Der Tempel ist voller Feuer. Halleluja. Wir gehen in eine neue Zeit hinein. Jesaja 60. Jesus, Gemeinde, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir, Jesus, Gemeinde, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Er kommt und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Seine Herrlichkeit erscheint. Dräng dich da hinein. Dräng dich da hinein. Lass ihn nicht los. Lass es nicht los. Wisst ihr, ich musste zum Zahnarzt, weil mir ja hier eine Krone abgebrochen war. Ich dachte, es ist ein Zahn abgebrochen, war schon stinksauer. Ein Zahn abgebrochen. Dann kommt man da hin und hab das Ding dann sogar noch mitgenommen, diese eine halbe Krone. Und dann hat der eine, das war nicht mein Zahnarzt, sondern sein Kollege, mir das angeklebt. Und da dachte ich, oh Halleluja, das ging ja wirklich einfach, klasse. Und letzten Freitag ist es dann rausgefallen. Und ich musste sowieso, Dienstag musste ich zum Zahnarzt. Und da sagte ich, können Sie es nicht mal ankleben? Ich sagte, das bringt nichts. Das bringt nichts. Und dann, tak, 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 da, der war ganz schnell und hat schon gleich alles vorbereitet für eine neue Krone. Und die soll 700 Euro kosten. Für mich. Kostet natürlich viel mehr. Und da gehe ich erstmal nach Hause und sage, Herr, was ist das? Also das Geld, entweder musst du das Geld jetzt geben, es wäre viel schöner, du gibst mir einen neuen Zahn. Weil das ist ja nicht umsonst, dass da jetzt gerade sowas passiert. Und wir gehen da gerade hinein und wollen die Herrlichkeit sehen, oder? Das ist, wo ich jetzt gerade dran bin. Und ich jeden Morgen gucke ich und merke, er ist noch nicht da. Aber ich denke, das ist einfach, es gibt doch nichts, was unmöglich ist. Hä? Ja, ihr tut ja nichts weh. Ich kaue auf diesem halben Zahn rum. Ne? Es gibt doch nichts, was unmöglich ist für Gott. Und dann sagt mir Mira, hör dir mal Benita an. Ich habe es noch nicht gehört, aber sie sagte, die hatte auch einen vereiterten Zahn. Und die war beim Zahnarzt und hat gesagt, nö, den reiße ich nicht raus. Und dann hat die da angefangen zu glauben und die ist zurück nach Indien und anscheinend alles gut, ne? Also da ist dieser Unglaube und dann geht man zu Ärzten, weil wir sind noch nicht so ganz in dieser Herrlichkeit. Wir sind noch immer mit einem Bein in Babylon und denken, naja, das musst du jetzt mal machen, man kann ja so nicht rumlaufen. Und dann war ich sauer auf Gott und war sauer auf alles Mögliche. Und er sagte, es ist nicht von mir, sagt er. Ne? Du musst einfach nur glauben, du musst mir glauben, dass ich das mache. Und da gibt es eine Zeit und die kannst du dir auch nicht aussuchen. Ich lese so Bruce Allen und der geht dann einfach, ich will jetzt sein die Herrlichkeit und dann geht er da rein. Da sage ich, ja, das habe ich auch schon oft gemacht und bin nicht drin. Der geht einfach in mein Paradies und ich gehe da und will da auch rein und sitze in meinem Stuhl. Also ich bin auf dem Weg, ja, und ich glaube, wir sind alle noch auf dem Weg. Wir suchen. Und er sagt, wer suchet und nicht aufhört zu suchen, der wird mich finden. Wer anklopft und nicht aufhört anzuklopfen, so steht das im Urtext. Wer nicht aufhört anzuklopfen, den werde ich aufmachen. Weißt du, was es bedeutet? Leidenschaft. Mit Leiden hat das zu tun. Oh Gott, wie lange noch? Oh Gott, immer Geduld. Ausdauer tut euch Not, damit ihr die Verheißungen erlangt. Halleluja. Ausdauer tut uns Not. Yo. Herr, das schaffe ich aber aus mir heraus nicht. Und aus der Wand kann ich die Ausdauer auch nicht schlagen. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche Gottes Gnade. Und alle Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zum Glanz, der über dir, Jesus Gemeinde, aufgeht. Die werden kommen, wenn wir diese Herrlichkeit haben. Die kommen nicht, wenn wir so einen tollen Lobpreis haben, dass da keine falsche Note mehr ist. Die kommen nicht, um zu sehen, was für tolle Feste wir feiern und was für tolle Gemeinschaft wir haben und wir geben allen noch zu essen aus. Deshalb kommen die alle nicht, sondern sie kommen zur Herrlichkeit. Sie kommen zu Gottes Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit gibt es neue Zähne. In dieser Herrlichkeit kann ich meine Brille wegwerfen, weil meine Augen werden wieder scharf sehend. In dieser Herrlichkeit brauche ich kein Hörgerät, sondern meine Ohren werden scharf hörend. Mann, habe ich eine Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit. Und ich höre nicht auf, euch damit zu quälen, mit dieser Herrlichkeit, bis sie da ist. Ich predige so lange, bis die Herrlichkeit uns erfasst und wir schmeißen all diese Hilfsmittel weg und jubeln und jauchzen und sagen, wow, Jesus ist hier. Woo! Auge in Auge werden wir sehen, wie er zurückkommt nach Zion. Auge in Auge werden wir es sehen. Halleluja. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen. Deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Also diese Gemeinde, was hier alles durchgelaufen ist, wir wären 300 oder 400 Leute. Weiß nicht, was davon noch Kinder sind oder was noch überhaupt hier zugehört. Aber er hat gesagt, sie werden kommen. Doris hat gesagt, sie hat einen Traum gehabt. Da hat die gesehen, wie das hier proppevoll war. Ja? Und wir lassen nicht, es sei denn, er segnet uns. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Gold und Silber sind mein, spricht der Herr. Und er gibt es seinem Volk. Er gibt es seiner Braut. Da ist ja schon dieser Vorgänger, als Israel aus Ägypten gezogen ist, sollten sie zu den Nachbarn gehen und sagen, gib her die Schätze dieser Welt. Und sie bekamen, die sagten, ja, hier hast du, geht bloß raus aus diesem Land. Wir wollen unsere Ruhe vor euch. Ja? Und das war ein Vorläufer von dem, was da kommen wird. Und das steht natürlich auch für Israel. Dieser Krieg, der jetzt da in Israel ist, das ist, um das Land zu erweitern. Weil in diesem kleinen Streifen, er winkt ja den ganzen Heidenvölkern und sagt zu den Juden, kommt raus aus den Heidenvölkern, kommt nach Israel, denn er will sich dort zeigen. Er will sich dem Volk Israel dort annehmen. Da wird jedes Auge ihn sehen, wenn er wiederkommt. Und deshalb ruft er Israel zurück und deshalb ist dieser Krieg. Gaza ist soweit eingenommen. Und wenn die sich schon Gedanken machen, wie die das wieder aufbauen, das wird ein Weideland für Juda sein, steht in der Bibel. Ja, das wird nicht aufgebaut, sondern das wird platt gemacht und da werden Schafe sein. Das ist für Juda. Und die Philister werden verschwinden. Und was sie jetzt gerade einnehmen, da ist der Assad aus dem Land. Und Syrien wurde so weitgehend bombardiert, dass jetzt Israel aufsteht und mitbombardiert. Und nimmt das ein, was da noch fehlte von den Golanhöhen, was eigentlich alles zu Israel gehört. Die nehmen das Land ein. Ja? Und deshalb, was Israel macht, da ist Gott hinter, weil das ist eine Kairos-Zeit. Es ist eine Kairos-Zeit. Was hier steht, wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen. Und der Reichtum, der wird ihnen gegeben werden. Und der wird auch uns gegeben werden. Wir sind eingepfropft in Jesus. Er ist die Wurzel. Und wir, Israel, Juda und die Christen, sind eingepfropft in Christus. Und deshalb gilt diese Verheißung auch uns. Als wir am Sonntag nach Hannover kamen, ich wusste nicht, dass Damaskus gefallen ist. So, und da war ein Autokorso, die fuhren da durch die Straßen, die bogen alle Stiftsstraße, weil hinter uns ist dann diese Moschee. Die bogen alle da ein, ich dachte, oh nein. Und dann war Feuerwerk da, Feuerwerk. Und ich sagte, was ist das denn, was ist denn hier los? Und Bernd sagte, Damaskus ist eingenommen. Und das waren alle Syrer, die sich freuten, dass Assad weg ist und dass Damaskus gefallen ist. Ja, und dann fragte mich Ingrid, was sollen wir jetzt davon halten? Ich sage, na ja, was sagt denn die Bibel dazu? In Jeremia 48, ist das, nee, 49, Vers 23 steht über Damaskus. Hamat und Arpad sind zu Schanden geworden, denn sie haben eine böse Nachricht vernommen. Sie sind fassungslos, sie sind in ängstlicher Erregung, wie das Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann. Damaskus ist mutlos geworden. Es hat sich zur Flucht gewandt. Zittern hat es befallen, Angst und Wehen haben es ergriffen, wie eine, die gebären soll. Und dann steht in Jesaja 17 sowas Ähnliches. Die Last über Damaskus, Vers 1. Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird zu einer verfallenen Ruine. Verlassen sind die Städte von Aröer. Den Herden werden sie zuteil, die lagern sich dort und niemand scheucht sie auf. So, Damaskus ist ganz oft angegriffen worden, aber es ist noch nie zu einer Ruine geworden. Das ist ein aufgeschriebenes Gericht, was wir vielleicht jetzt erleben, dass es das noch wird. Es ist immer noch nicht ganz gefallen, die kämpfen noch und die denken, das wieder aufzubauen. Und dennoch ist Gott in Kontrolle. Wer es eingenommen hat, das ist ein ISIS-Anführer, das ist ein Rebell und der war früher bei der ISIS und dann jetzt tut er ganz lammfromm. Bernd sagte schon, der hat Kreide gefressen wie der Wolf, damit er seine Geistlein packen kann. Ja, er tut jetzt ganz lammfromm. Das ist er aber nicht. So, und was jetzt da ist, das ist keine gute Macht. Und deshalb, Israel weiß das auch. Und deshalb bombardiert Israel, Halleluja, alle, die, wo die Waffenlager sind, damit das nicht an die ISIS kommt. Ja? Das müssen wir sehen. Wir brauchen die höhere Perspektive. Wir müssen sehen, dass Gott dabei ist. Er ist in Kontrolle. Und er ist dabei, Land einzunehmen. Denn er hat Israel gerufen, aus den Ländern rauszukommen. Deshalb hat er gesagt, zuerst kommen die Fischer. Und sie rufen und sagen, kommt raus aus den Ländern. Israel ist zu einem Staat geworden, aber sie haben Angst, weil da ständig Krieg war. Weil ständig Krieg in Israel ist. Und deshalb wollen die nicht zurück nach Israel. Aber jetzt kommen die Jäger und jagen sie raus. Da steht auch alles, hat der Prophet schon alles angesagt, ja. Zuerst kommen die Fischer und dann kommen die Jäger. Und jetzt ist die Zeit, wo sie rausgejagt werden. Auch hier in Deutschland sollen sie sich nicht so sicher in den Synagogen fühlen. Und deshalb, hier weht ein anderer Wind überall. Und Gott lässt das zu. Er will sein Volk sammeln in Israel. Da gehört es hin. So, So, das ist das aufgeschriebene Gericht. Und jetzt lasst uns mal eben schauen, was in Jeremia 30, Vers 3 steht. Das ist, was Gott auch gesagt hat, dass er anfängt, ach, Jeremia ist das ja, Jeremia 30, Vers 3. Denn siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht der Herr. Und ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und sie sollen es in Besitz nehmen. Das ist das Wort des Herrn. Da kann die UNO sich aufregen und da können die Palästinenser auf die Straßen gehen. Das ist das Wort des Herrn. Und das wird geschehen. Und das ist, was Gott jetzt dabei ist zu tun. Denn wir sind am Ende der Tage angelangt. Es wird nicht 30 Jahre oder 40 Jahre noch dauern, bis Jesus wiederkommt und seine Braut holt. Das aber sind die Worte, die der Herr zu Israel und Juda gesprochen hat. So spricht der Herr. Wir haben ein Schreckensgeschrei vernommen. Da ist Furcht und kein Friede. Fragt doch und steht und seht, ob ein Mann gebiert. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf den Hüften haben wie eine Gebärende und dass alle Angesichter bleich geworden sind? Was haben wir da über Damaskus gelesen? Die sind wie Gebärende. Da ist Furcht. Auch da ist Furcht, ja? So, das ist der ganze Nahe Osten. Da ist jetzt Furcht, da ist Schrecken. Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob. Aber er wird aus ihr errettet werden. Eine große Anzahl von Anschlägen war immer und immer wieder über Israel. Wir waren auch schon mal da. Da haben Bomben eingeschlagen in Tel Aviv. Wir haben das kaum mitbekommen. Da ist ein solcher Shalom. Da ist so der Friede Gottes über ganz Israel. Und da passieren ganz wenig, dass irgendjemand wirklich umkommt. Ganz wenig. Weil Gott, das ist seine Stadt und Jerusalem ist seine Stadt und er beschützt diese Stadt. Und was jetzt auch da die Hisbollah abgeschossen hat oder von Iran. Wir haben das ja hier gar nicht mitbekommen. Die haben geschossen und geschossen und geschossen und geschossen. Und da ist kaum was getroffen. Halleluja. Da ist kaum was getroffen. Weil Gott ist in Kontrolle und er ist der Schutz über Israel. Und er ist der Kriegsherr über Israel. Und er hat seine Engel dort. Und was wir jetzt sehen, das ist, dass all die Gerichte, die aufgeschrieben worden sind, die erfüllen sich jetzt vor unseren Augen. Denn wir sind die letzte Generation hier auf dieser Erde. Sein Kommen ist sehr, sehr nahe. Darum fürchte dich nicht, Vers 10. Mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und erschrick nicht Israel, denn siehe, ich will dich aus einem fernen Land erretten und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft und Jakob wird zurückkehren, ruhig und sicher sein und niemand wird ihn aufschrecken. Wir, das hatte ich vorhin ja auch gelesen, da ist ja Nehemia, die sind aus der Gefangenschaft gekommen und hat das Öl gefunden. Und jetzt soll auch hier in Deutschland die auferweckt werden, seine Braut, die soll jetzt aus der Gefangenschaft kommen. Und da wird das Öl wieder brennen. Und so wie er mit Israel verfährt, so verfährt er auch mit uns. Er wird uns zum Licht und zum Glanz seiner Herrlichkeit machen, an dem Ort, wo wir gerade hingepflanzt sind von Gott. Und so wird er auch in Israel, da hat er auch seine Braut. Aber es werden noch nicht alle dabei sein und die Herrlichkeit wird jetzt noch nicht da sein. Er wird erstmal jetzt auch auf uns, seine Braut, kommen und wir werden sogar Israel zur Eifersucht noch reizen, ja? Er wird erstmal zu uns auf die Braut Jesu Christi kommen. Und deshalb müssen wir ihm jetzt glauben. Und ich sage ihm jedes Mal, ich will keinen Arzt mehr. Du hast ein Ersatzteillager, danke für einen neuen Zahn. Danke, dass du mich vollkommen geheilt hast. Ich will hinein jetzt in dein Glauben. Ich will hinein in deinen Glauben. Denn wir müssen jetzt lernen zu glauben. Das ist eine Teuerung, die wird angesagt. Da sind die Heizkosten, das sind die Preise für Benzin und alles. Ja? Entweder sind wir in ihm und wir müssen auch glauben, dass er uns versetzen wird. Ja? Wenn dann überhaupt nichts mehr geht und die Benzinpreise sind so hoch, wir müssen jetzt lernen, hineinzukommen in seinen Glauben. Dass er uns dahin bringt, wo er uns haben will. Ja, dann gehen wir nicht mehr dahin, wo wir hin wollen, sondern da, wo er uns haben will, da wird er uns hinbringen. Wir treten in eine neue Zeit ein, wo wir absolut abhängig sind von ihm, wo wir lernen müssen, ihm vollkommen zu vertrauen und zu glauben. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Denn ich will allen Heidenvölkern, unter die ich dich zerstreut habe, ein Ende machen. Nur dir will ich nicht ein Ende machen, sondern dich nach dem Recht züchtigen. Doch ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen. Ja, und wir sehen Züchtigungen. Da wird auch Züchtigung auf Israel kommen. Die werden nicht ungestraft bleiben. Da ist so viel Gräuel und die müssen alle, und deshalb müssen wir beten, dass sie zur Buße kommen. Und die werden nicht einfach so diesen Sieg haben, sondern sie müssen zu Jesus Christus schreien. Vers 18, so spricht der Herr, siehe, ich werde das Geschick der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll auf ihrem Hügel wieder erbaut und die Paläste wieder üblich bewohnt werden. Und da werden wieder Loblieder und Freudengesänge sein. Und das war ja schon so ein bisschen. Aber die haben nicht einfach zu, da waren nicht die Freudengesänge zu Gott hin. Ja, da waren viele religiösen Veranstaltungen. Und was sie da für Freudengesänge gemacht haben, da war eine Techno-Party. Und die haben einen Götzen aufgestellt. Und deshalb durfte der Satan rauben und durfte reinschlagen, denn ohne Züchtigung kann ich dich nicht lassen. Wir sind jetzt in der Zeit von Gerichten eingetreten. Ohne Züchtigung kann ich dich nicht lassen. Er schlägt, damit wir wach werden, und auch Israel soll wach werden. Weil die einzige Hilfe, es ist auch nicht Trump, der absolut helfen kann, sondern es ist Jesus. Und die müssen ihren Erlöser genauso kennenlernen wie wir. Darum geht es eigentlich im Grunde genommen. Jetzt gehen wir mal zu 23 noch. Siehe, ein Sturmwind, eine Glut ist vom Herrn ausgegangen. Ein sausender Sturm wird sich auf den Kopf der Gottlosen stürzen. Und das, was die damals gemacht haben, das hieß Sturm. Al-Aqsa-Sturm wurde das genannt. Al-Aqsa-Sturm. Denn im Grunde genommen ging das alles auch, die hatten Angst, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass die eine rote Kuh haben einfliegen lassen, die war genmanipuliert auch noch. Ne? Und das war das Zeichen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und das war in allen Zeitungen und in Medien, und dann hatten die Angst. Und deshalb haben die gesagt, jetzt müssen wir was machen. Da ist die Hamas und hat das Al-Aqsa-Sturm genannt. Und da stand Hisbollah und alles dahinter. Das war der Al-Aqsa-Sturm. Ja, da ist etwas losgebrochen. Also sehen wir jetzt, wir sind in diesen Gerichten jetzt drin. Und der Sturm wird sich auf die Gottlosen stürzen. Also das, was die losgebrochen haben, das wird die jetzt selber treffen. Deshalb sehen wir jetzt, wie Palästinenser dahingemordet werden und wie Hisbollah fällt. Wir werden sehen, wie die Gottlosen fallen. So, und 31, zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie werden mein Volk sein. Und dann Vers 15, so spricht der Herr, eine Stimme wird in Rama gehört. Bitterliches Klagen und Weinen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Und diese Prophetie hat sich das erste Mal schon ereignet, als Jesus geboren war. Ja, da war in Rama, das ist da Bethlehem. Und da war ein bitteres Weinen und Wehklagen. Rahel wollte sich nicht trösten lassen, weil da war ein Kindermord von Herodes angeordnet worden. Und deshalb steht da, und sie wollte sich nicht trösten lassen. Und Jesus wurde aber rausgerufen und er wurde nach Ägypten. Da hat er sich versteckt. Er wurde richtig rausgerufen von Engeln. Er wurde verborgen. Und wir sind jetzt auch in einer Verborgenheit. Und zur Zeit der Kairos-Zeit, da ist Jesus dann aufgetreten. Und wir werden unsere Kairos-Zeit auch haben. Zu der gegebenen Zeit. Und dann ist jetzt etwas, was sich da noch nicht erfüllt hat, so spricht der Herr. Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Das ist, was jetzt kommen wird. Das ist, was damals sich noch nicht erfüllt hat. Ja? Und was wahr wird wieder sein. So, und diese Erfüllung, die geschieht jetzt. Er ruft sein Volk zurück nach Israel. Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich gezüchtigt. Ja, und wir sind alle wie Ephraim. Ephraim ist unter die Heiden gestreut. Wir wissen gar nicht, vielleicht gehören wir zu Ephraim. Was wir alles merken, ist, dass wir in Züchtigung sind, dass wir alle gezüchtigt werden. Ungestraft kann er uns alle nicht lassen. Und er möchte, dass wir in seinen Glauben jetzt hineintreten, dass wir nicht für wahr halten. Glaube ist nicht für wahr halten, sondern Glaube ist, dass du weißt, dass du weißt. Dass du weißt, wenn da irgendwas ist und du sagst, danke Jesus und du kommst in diesen Frieden und du gehst nicht zum Zahnarzt, weil da was abgebrochen ist, sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und da will er uns jetzt hineinbringen, in diesen Shalom. Er möchte, dass wir lernen zu glauben, ihm vollkommen zu vertrauen, dass er unser Gott ist. Und wenn er sagt, er ruft die Heidenvölker rein, ich meine im Moment, Deutschland ist voller Heidenvölker. Und wenn die dann die Schätze reinbringen, wenn wir hier eine Ernte haben und die bringen die Schätze mit, Gold und Silber gehört unserem Gott. Also da steht noch etwas aus, ja? Da steht noch etwas aus. Und es ist nicht nur verkehrt, dass jetzt so viele Ausländer hier reingekommen sind. Weil das Gute ist, dass jetzt die Braut hier aufsteht. Und dass die Braut Licht wird. Ich weiß noch, wie Merkel 2014 gesagt hat, ja, jetzt könnt ihr mal zeigen, ihr Christen, dass ihr Christen seid. Wieso habt ihr Angst vorm Leslam? Wir haben doch wohl das Licht. Das hat die damals gesagt. Da habe ich gedacht, Unrecht hat sie nicht. Also vom Islam habe ich keine Angst. Weil der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das Licht ist stärker als die Finsternis, oder? Aber die Braut hat geschlafen und hat sich überrennen lassen. So, und das Licht hast du nicht gesehen. Und diese Gemeinde hat hier auch keine Ausländer, keine Syrer, keine. Da kamen mal welche und waren auch wieder weg. Ja? Also da steht noch eine Ernte aus. Und da müssen wir uns auch mit beschäftigen, dass wir vielleicht auch ganz viele von da haben. Aus dem Orient. Dass ganz viele Götzenanbeter kommen, aber die werden Jesus Christus kennenlernen. Amen. Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. So, und da ist Ephraim, muss gezüchtigt werden. Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, sagt hier Ephraim. Denn du, Herr, bist mein Gott. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich schlage ich mir auf die Hüften. Ich schäme mich und bin sogar zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Und darauf warten wir. Und deshalb sage ich, wir beten mehr, dass die Buße kommt. Ja? Denn das ist Buße. Der hat sich selbst, der hat das erkannt und hat gesagt, boah, hilf mir, zur Umkehr zu kommen. Und alle, die jetzt von uns gegangen sind, da müssen wir beten, dass die schreien, Hilfe, Herr, Hilfe, ich muss umkehren zu dir. Ich muss umkehren. Und ohne Buße, ohne Reue, keine Versöhnung. Ja? Ohne Reue und Buße gibt es keine Versöhnung. Deshalb brauchen wir keinen Versöhnungsdienst hier oder Brückenbauer, sondern das macht der Heilige Geist. Und er macht dieses Zeichen und holt sie zu uns zurück. So, und ich denke, das ist, was wir heute Abend auch beten werden. Dass wir beten, dass wir so voller Licht werden. Dass der Heilige Geist so durch uns durchbrennt. Dass da einfach nur noch Feuer ist. Und dass die Herrlichkeit Gottes uns übernimmt. Weil sonst haben wir gar keine Chance. Wir haben keine Chance. Dieses Land ist voller Muslime. Und die warten auch auf diesen Tag X, wo die kommen und wo die morden dürfen. Aber Gott ist in Kontrolle. Die konnten Israel nicht einfach auslöschen. Die haben da kleine Dörfer ausgelöscht, aber die hatten was ganz anderes vor. Und sie werden uns auch nicht auslöschen können. Ja? Er ist in Kontrolle über alle Dinge. Und wir sind am Ende der Tage angelangt. Und wenn Damaskus schon eingenommen ist, dann heißt es, dass das Kommen Jesu sehr, sehr nahe ist. Und es bedeutet, dass wir unsere Augen aufheben. Wenn wir Kriegs- und Kriegsgeschrei hören, dann hebt eure Augen auf zum Himmel, denn das Kommen des Herrn ist nahe herbeigekommen. Und was sie hier gerade alles machen, um den dritten Weltkrieg freizusetzen. Und dennoch weiß ich, mein Gott ist in Kontrolle. Und alles muss an ihm vorüber. Und sie können nicht einfach einen Krieg freisetzen. Alles muss an ihm vorüber. Und er sagt, wo die Gerichte treffen dürfen und wo nicht. Und ein Volk, das sich demütigt unter seine mächtige Hand, ein Volk, das betet und sich wirklich demütigt, da ist er dann, da kommt er, und wenn er sieht, wir tun Reue, wir tun Buße, da kommt er und will das Land heilen. Und das ist, was da noch aussteht. Da gab es so viele Propheten, die gesagt haben, die Reformation geht weiter. Ich habe schon alles aufgegeben, habe gedacht, naja, ich gehe jetzt bald nach Hause. Und wenn ich es von oben her sehe, ist mir auch egal. Ne? Eine Reformation kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Aber weißt du, von jetzt auf gleich hast du plötzlich gehört, Damaskus ist gefallen, oder? Von jetzt auf gleich, es überschlägt sich ja gerade alles, von jetzt auf gleich kann plötzlich Deutschland am Boden liegen und kann schreien, wir brauchen einen Erlöser! Von jetzt auf gleich kann hier irgendwas passieren. Und wenn die Stürme kommen, dann müssen wir gesichert sein in ihm. Da ist er unsere Sicherheit. Die Stürme, die werden kommen. Ich weiß nicht, was sie alles noch planen. So, ich weiß nur die Teuerung und du siehst, wie sollst du das alles bezahlen. Und dennoch, ich habe das heute auch alles mit dem Zahn gesagt, habe es ans Kreuz gebracht, mach, was du willst. Mach, wie du willst, mach, was du willst. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Es ist dein Zahn, ich bin dein Kind, es ist dein Tempel. Amen. Wir gehören ihm. Und er hat gesagt, er hat uns alles geschenkt, was zum Glauben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel benötigt ist. Er hat es uns geschenkt. Es ist da. Und jetzt lerne ich und will es lernen, es aus dem Himmel zu holen. Und das ist, was ich jetzt fast täglich sage. Ich sage, Herr, ich habe das Geld geholt. Also mein Mazda muss jetzt bezahlt werden. Und das hier, diese ganzen Schulden, die sind schon getilgt, weil du hast es gesagt. Ich habe das Geld geholt, ich bin jetzt gespannt, wie deine Engel das bringen. Ich bin gespannt, wie das jetzt alles zu uns kommt. Ich bin gespannt, wie diese Heilungen hier geschehen und wie dieses Jesus-Gemeinde zu einem Heilungshaus wird, weil alle, die hier reinkommen, werden gesund. Das ist meine Vision seit Jahren. Und unser Lobpreis wird die Menschen heilen. Weil da ist, die Prophetie wird ja hier freigesetzt. Worte Gottes kommen direkt vom Thron Gottes herunter. Und das geht doch gar nicht anders. Das muss ja passieren, oder? Er ist doch kein Mensch, der lügt. Er hält, was er verspricht. Amen. Halleluja.